stellt euch vor, ihr spaziert durch eine unscheinbare Wohngegend, irgendwo im Münchner Osten. Hinter einer großen Hecke seht ihr ein Haus mit gelber Fassade. Euch fällt ein Schild auf. Wirtshaus zur Marienburg steht da. Ihr geht rein.
Drinnen setzt ihr euch an einen schweren, abgegriffenen Tisch. Die Wände sind mit Holz verkleidet. Hier und da hängen Geweihe und vergilbte Fotos. Oben auf der Holzverkleidung liegt ein paar alter Skier. Auf einmal geht die Tür auf.
Drei Männer kommen herein. Sie setzen sich an den Nebentisch und reden. Ihre Stimmen sind gesenkt. Ihr merkt, das ist kein gewöhnlicher Wirtshausbesuch von drei Freunden. Hier geht es um etwas. Und das soll niemand hören. Ich bin Sophie Fichtner.
Und mein Name ist Lorenzo Gavarini. Das ist Reich und Rechts. Die Geschichte über einen Milliardär, der aus dem Hintergrund Deutschland radikalisiert. Sein Name August von Finck. Das ist Folge 3. Gute Presse und alternative Parteien.
Was genau in diesem Wirtshaus passiert, dazu kommen wir später. Erst einmal gehen wir zurück in das Jahr 2013, nach Oberursel. Ein kleiner Ort in der Nähe von Frankfurt. Denn was da passiert, wird Deutschland verändern.
Eine Partei wird gegründet. Eine Partei, die Grenzen des Sagbaren verschiebt. Sie wird später ganz rechts im Bundestag sitzen. Es geht um die Alternative für Deutschland.
Wir werden uns als Demokraten und Patrioten trotz dessen nicht den Mund verbieten lassen, denn die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte.
Ich sage diesen linken Gesinnungsterroristen, diesem Parteienfilz ganz klar: Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet, dann wird wieder Politik für das Volk und zwar nur für das Volk gemacht. Denn wir sind das Volk, liebe Freunde.
Wir haben nicht das Problem des Antisemitismus hier, sondern wir haben das Problem der deutschen Feindlichkeit, nicht der Judenfeindlichkeit.
Deutschland haben nach dem Krieg die Trümmerfrauen aufgebaut und nicht die Türken.
Unser schönes Bayernland, das Tag für Tag mehr sein Gesicht verliert und in eine multiethnische Besiedlungszone umgewandelt werden soll.
Denn eines ist klar und unmissverständlich: Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen.
Aber wie ist die AfD nochmal entstanden? Ganz kurz runtergebrochen, 2010 befindet sich die EU in einer tiefen Krise. Ihr erinnert euch vielleicht. Vor allem Griechenland leidet unter den Folgen der weltweiten Finanzkrise. Immer wieder ist von Rettungsschirmen die Rede.
Und den Anhängern der frühen AfD geht das zu weit. Sie wollen nicht, dass die griechischen Schulden mit deutschen Geldern beglichen werden. Lauter alte weiße Männer und ein paar Frauen feuern gegen den Euro und eine für sie zu starke Europäische Union.
Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, welchem Milliardär diese Kritik ganz gut in den Kram passt.
Im Laufe der Jahre wird die AfD dann immer radikaler. Genau wie bei Finks erstem Projekt, dem Bund freier Bürger aus Folge 1. Da war das ja ganz ähnlich.
Nur, dass die AfD später erfolgreich sein wird. Und das auch wegen Fink.
Aber erstmal braucht die Partei Geld. Und deswegen sammelt sie eifrig Mitgliedsbeiträge, Spenden und staatliche Zuschüsse.
Im Oktober 2014 kommt die AfD dann auf eine clevere Idee. Parteien dürfen nämlich auch Geld mit unternehmerischen Tätigkeiten verdienen. Und deshalb fängt die AfD an, Gold zu verkaufen.
Zumindest hier gibt es sie noch, sogar vergoldet. Eine Mark für stolze 486 Euro. Was aussieht wie der Online-Auftritt eines Teleshopping-Senders, ist die Seite der Alternative für Deutschland, die nun auch die Alternative für Goldkauf ist.
Die Website vom Goldshop gibt es heute nicht mehr. Aber das Internet vergisst ja bekanntlich nie. Wenn man weiß, wo man suchen muss, kann man die Seite immer noch abrufen. Also suchen wir auf einer Archivseite und finden den Goldshop und sehen, was da so angeboten wurde.
Neben der goldenen D-Mark kann man damals auch andere vergoldete Münzen und Goldbarren kaufen. Und jetzt ratet mal, woher das Gold zum Teil kommt.
Natürlich, Degussa-Gold. Also Goldbarren direkt aus Finks Unternehmen.
Spannend. So eine vergoldete AfD-Mark gefällt Eurokritikern bestimmt.
Und der damalige Parteichef Bernd Lucke wirbt sogar in Talkshows für seinen Goldshop.
Man kann ja auch bei einer Bank Gold kaufen, man muss nicht bei der AfD Gold kaufen.
Aber bei uns ist es günstiger. Wir verkaufen viel günstiger als die Banken.
Ja, jetzt wird es aber wirklich eine Heizdeckenveranstaltung.
Jetzt ist es wirklich spannend.
Können Sie mir das mal erklären? Vielleicht haben Sie ja als
Es ist ganz einfach.
Also wieso können Sie das Gold billiger verkaufen als die Banken?
Na, Gold kauft man bei einem Goldgroßhändler und dann muss man eine bestimmte Marge draufschlagen. Und wir schlagen einfach weniger an Gewinnmarge drauf, als die Banken das tun. Und jeder, der den Banken ihre Profite nicht gönnt, kann gerne bei der AfD kaufen.
Der Goldshop ist ein Erfolgsgeschäft für die junge Partei. Satte 2 Millionen Euro werden in die Kassen der AfD gespült.
Wir treffen Konrad Adam, mit ihm über den Goldshop und die Anfänge der AfD zu sprechen. Denn er ist am 6. Februar 2013 dabei, als er und seine Kollegen eine neue Partei gründen.
Jetzt, 8 Jahre später, verabreden wir uns mit ihm in Oberursel, dem Ort der Gründung. Wir sitzen in einem Café in einer Seitengasse. Adam bestellt Cappuccino. Wenn er sich aufregt, knallt er manchmal mit dem Zuckerstreuer auf den Tisch.
Wir brauchten Geld. Und dann hat Lucke irgendwie diese Lücke aus der auswendig gemacht und hat gesagt, es honoriert, also durch öffentliche Zuschüsse, wird nicht der Gewinn, den wir bei einem solchen Handel treiben, sondern der Umsatz. Dadurch, dass wir uns als Händler, als Goldhändler betätigen, generieren wir Umsatz und der wird bezuschusst. Und das hat er gemacht. Die Sache ist aufgegangen.
Die AfD findet also eine Lücke im damaligen Gesetz zur Parteienfinanzierung. Das heißt, der Umsatz, den der AfD Goldshop macht, wird durch einen staatlichen Zuschuss sogar noch verdoppelt. Also nochmal 2 Millionen Euro.
Macht also insgesamt 4 Millionen Euro für die AfD. Die Hälfte davon durch Steuergelder. Und wie gesagt, auch August von Fink mischt im Goldshop mit. Das gefällt nicht allen in der Partei.
Zum Beispiel Frauke Petri, der ehemaligen Parteivorsitzenden der AfD, die mittlerweile ausgetreten ist. Vor kurzem hat sie ein Buch veröffentlicht.
Wir hätten gerne mit ihr darüber gesprochen. Aber am Telefon sagt sie uns, alles, was sie dazu zu sagen hat, steht in ihrem Buch.
Spannend ist für uns sowieso nur eine Stelle. In der geht es um die Geldströme der AfD.
Da schreibt sie, heute weiß ich, seit Jahrzehnten tauchen bei politischen Projekten rechts der Union immer wieder Fink, Degussa und damit verbundene Netzwerke auf. Man kann sich nur schwer rechts der Union politisch engagieren, ohne auf dieses Einflussnetzwerk zu treffen.
Krass, das ist ja genau das, was wir schon die ganze Zeit sagen. Fink hat bei rechten Projekten oft seine Finger im Spiel.
Und Petri war ja Teil dieses Netzwerks. Sie hat Finks Einfluss also live miterlebt.
Aber gehen wir nochmal zurück ins Wirtshaus vom Anfang der Folge.
Ihr sitzt am Tisch, habt vielleicht gerade ein Bier bestellt. Die Tür geht auf und 3 Männer kommen herein. Sie setzen sich an den Nebentisch und sprechen mit gesenkten Stimmen. Ihr schnappt ein paar Wortfetzen auf. Deutschlandrettung und die Lage ist ernst. 2 dieser Männer kommen aus der Medienbranche. Der eine ist Journalist, der andere ist ein Verleger. Aber der 3. Mann, der ist für uns so richtig interessant.
Sein Name ist Ernst Knut Stahl. Stahl ist schon über 70, aber trotzdem noch ganz groß im Geschäft. Denn er gilt als die rechte Hand von August von Fink.
Stahl ist also einer der ganz wichtigen Leute. Er darf im Namen von Fink sogar Entscheidungen treffen. Und er meidet genauso die Öffentlichkeit wie sein Chef.
Wir sind im Frühjahr 2017. Seit wenigen Monaten sitzt Donald Trump im Weißen Haus. Ein spürbarer Rechtsruck zieht sich durch die Welt. Im Herbst diesen Jahres wird gewählt und die AfD hofft, erstmals in den Bundestag einzuziehen.
Und Wahlkampf kostet bekanntermaßen. Zum Glück unterstützt Fink gerne Parteien mit Geld.
Ihr erinnert euch, Fink finanziert erst jahrelang die CSU, schiebt Gauweiler ein paar Millionen zu und spendet an den Bund Freier Bürger und den Bürgerkonvent. Und die FDP kriegt dann auch noch ein bisschen was ab.
Und jetzt, hier im Wirtshaus, sitzt Finks rechte Hand, Ernst Knut Stahl, mit einem Verleger und einem Journalisten zusammen. Er möchte Deutschland retten. Und zwar, indem er die AfD ganz weit nach vorne bringt. Und er weiß auch schon wie. Mit einer eigenen Zeitung.
Und damit sie möglichst jeden erreicht, natürlich kostenlos.
Stahl und der Journalist wollen den Verleger im Wirtshaus überzeugen, gemeinsam mit ihnen diese Zeitung zu gründen. Doch der Verleger lehnt ab.
Trotzdem, wenige Monate nach diesem Treffen erscheint dann der Deutschlandkurier. Eine Zeitung, die genau so ist, wie Stahl es sich gewünscht hat. Ein Zufall?
Wahrscheinlich nicht. Deshalb wäre es natürlich praktisch, wenn wir einfach auf der Website vom Deutschlandkurier aufs Impressum klicken könnten. Und dann steht da der Name August von Fink oder Ernst Knut Stahl, steht da aber natürlich nicht.
Stattdessen wurde die Zeitung herausgegeben von einem Verein mit dem sperrigen Namen Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten.
Und leider müssen Vereine ja nicht offenlegen, von wem sie ihr Geld bekommen.
Tja, dann muss wohl dieser kurze Ausschnitt aus einem Interview mit dem Chefredakteur David Bendels reichen, um die Haltung von Zeitung und Verein zu zeigen.
Wir wollen den Verein zu einer konservativen Denkfabrik ausbauen. Wir wollen so etwas wie eine Gegenöffentlichkeit auch schaffen. Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger informieren, vielleicht auch mit Informationen, die sie über die linken Meinungsmedien so nicht mehr bekommen. Und wir sprechen auch Wahlempfehlungen aus. Und für uns als Verein ist die AfD derzeit die einzig wählbare konservativ-bürgerliche Partei in Deutschland.
Wochen vor der Bundestagswahl 2017 landen dann hunderttausende Deutschlandkuriere in den Briefkästen der Republik. Mit deutlicher Wahlempfehlung für die AfD. Die Autorenliste sieht aus, als hätte jemand Zettelchen aus einer rechtskonservativen Wühlkiste gezogen.
Mit dabei sind Ex-Bildchef Peter Bartels, die Ex-CDU-Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach und Barbara Rosenkranz, Ex-FPÖlerin.
Und auch der AfD-Gründer Konrad Adam. Ihr erinnert euch, der Mann mit dem Zuckersteuer.
Ich habe das gemacht, weil ich dachte, der Zweck stimmt und dann kann man das machen. Wenn Ihnen jemand Geld bietet für einen Zweck, den Sie selbst nicht finanzieren können, den Sie aber selbst für richtig halten, dann habe ich keinerlei Bedenken, das zu nehmen, unter der Voraussetzung, dass das Geld erstens aus sauberen Quellen stammt und damit er keine unsittlichen Zielsetzungen verbindet. Irgendwann hörte ich dann, da steht Fink hinter.
Und wegen dieser dubiosen Finanzierung hört Adam auf, für den Deutschlandkurier zu schreiben. Sagt er zumindest. Aber steht wirklich August von Fink hinter dem Deutschlandkurier?
Wo nichts ist, kriegen Sie nichts raus. Außerdem, das wissen Sie natürlich auch, ist die AfD oder die ihr nahestehende Strukturen sind ja nicht der erste Fall, in dem der Name von Baron von Fink auftaucht. Bei Freie Bürger wurde ja der Name Fink auch schon genannt.
Und schon wieder spricht jemand aus, was wir uns während der Recherche auch oft gedacht haben. Der Name August von Fink fällt immer wieder. Aber das Phantom bleibt ein Phantom. Wir wissen von Finks Verbindungen zu rechten Politikern und Anarchokapitalisten. Aber August von Fink selbst bleibt für uns immer noch ungreifbar.
Was wir brauchen, ist jemand, der ihn uns erklärt. Erinnert ihr euch noch, die Mail? Ja, genau. Ein Verwandter von August von Fink hat auf unsere Anfrage reagiert. Und vielleicht bringt er uns ja zu unserem Milliardär. Es war nicht leicht, einen Verwandten zu finden, der mit uns spricht. Aber nach etlichen Anfragen meldet sich endlich einer zurück. Wir treffen uns in einem Café in der Münchner Innenstadt. Wo genau, das dürfen wir nicht sagen. Und wer die Person ist, auch nicht. Sie möchte anonym bleiben.
Der Verwandte erzählt, dass August von Fink schon immer ein Machtmensch war. Dass er schon früh die Fäden in der Hand halten musste. Geld sei ihm dabei sogar weniger wichtig als die Macht, die es ihm gibt. Vieles, was er erzählt, wissen wir bereits. August von Finks Kritik am Euro zum Beispiel. Er erzählt, dass Fink rechte Hände habe, die ihm komplett ergeben seien und alles für ihn regeln. Menschen, die im Notfall sogar sagen würden, dass das Geld von ihnen sei, um Fink zu schützen. Aber eine Sache ist dann doch neu für uns.
Wir fragen ihn, wie August von Fink seiner Meinung nach zur AfD steht. Er sagt, die AfD treffe genau Finks Vorstellung. Konservativ, rechter Rand. Aber Fink halte sich mit der Unterstützung im Verborgenen. Wegen seiner Familie.
Und ab dem Punkt wird es interessant.
Denn laut dem Verwandten hält sich Fink auch im Hintergrund, um seine Kinder und Enkel zu schützen. Denn die sollen zum Teil andere politische Vorstellungen haben als er. Zumindest finden sie die AfD nicht so gut.
Okay, das ändert jetzt ein bisschen das Bild, das wir bislang von dem Milliardär und rechten Finanzier haben. Bisher haben wir nur gesehen, dass Fink sich gerne im Hintergrund bewegt. Aber warum, das war eigentlich nie so ganz klar. Um ehrlich zu sein, wir dachten einfach, er will nicht in die Schlagzeilen geraten.
Das stimmt wahrscheinlich auch, aber diese Info ändert einiges. Zum ersten Mal wird unser Phantom etwas greifbarer. Auch wenn er Millionen locker macht, um den rechten Rand zu finanzieren, Fink will anscheinend unbedingt verhindern, dass seine Kinder öffentlich schlecht dastehen. Er weiß also sehr wohl, wie rufschädigend die Verbindungen nach rechts sein können, auch wenn er politisch hinter diesen Parteien steht.
Okay. Jetzt verstehen wir den Menschen August von Fink auf jeden Fall besser. Aber wir haben immer noch viele Fragen. Wo will er mit seinem politischen Engagement wirklich hin? Was für ein Deutschland wünscht er sich? Im Grunde gibt es nur noch einen Weg, wie wir näher an Fink herankommen können.
Du hast recht. Wir müssen jetzt einfach mal zu ihm.
Auf nach Weinfelden in die Schweiz. Wir gehen zu seinem Schloss.
Willst du einen Kaffee?
Ja, gerne.
Du hast das Ziel erreicht.
Bei Enfelden sieht aus wie die Schweiz aus dem Bilderbuch. Kleine Fachwerkhäuser, überall begrünte Dachterrassen und in der Mitte des Dorfplatzes steht sogar ein Springbrunnen. Die Welt ist hier noch in Ordnung.
Aber wenn die Schüler nicht gerade Mittagspause hätten, wäre der Ort auch echt ausgestorben. Ein Gebäude fällt uns aber sofort ins Auge.
Da ganz oben, auf dem Hang über Weinfelden, thront August von Finks Schloss. Drumherum nur Wald und Weinberge. Von da oben kann man sicher alles überblicken.
Wir fühlen uns beobachtet. So muss es den Leuten in Weinfelden auch gehen. Aber wissen Sie etwas über Fink? Wir hören uns um.
Ich sehe nur manchmal das Licht brennt. Ich glaube, sonst ist er in Deutschland. Er hat mal noch die AfD unterstützt. Ich glaube, aber mehr weiß ich wirklich gar nicht.
Ich weiß nicht mal, ob der noch lebt und dann noch eine Familie noch. Mit dem Helikopter ist der hier angekommen. Ja. Ab und zu sehen wir Licht dort.
Ich habe ihn noch nie persönlich angetroffen.
Scheint so, als wäre Fink nicht nur für uns ein Phantom. Nicht einmal Leute aus dem Ort, in dem er wohnt, haben ihn schon einmal gesehen oder getroffen.
Einen Mann aber gibt es in Weinfelden, der Fink gut kennt und der mehr als nur einmal mit ihm an einem Tisch gesessen hat. Dieter Meile.
Er war früher Gemeindeammann im Ort, also quasi der Bürgermeister.
Wir treffen Dieter Meile in der Nähe von Finks Schloss in einem Restaurant oben am Weinberg. Von hier aus können wir erahnen, was für einen Ausblick Fink aus seinem Schlafzimmer hat. Mit der Bilderbuchschweiz hat das hier nichts mehr zu tun. Man sieht eher viel Industriegebiet in der Ferne.
Im Gespräch erklärt uns Meile, dass die Finks sich erst aus dem öffentlichen Leben zurückziehen, als die linksradikale Rote Armee-Fraktion in den 70ern anfängt, Anschläge auf Reiche und Mächtige in Deutschland zu verüben.
Da bekommt Familie Fink natürlich Angst. Als eine der reichsten Deutschlands ist sie ein potenzielles Ziel der RAF. So ein abgelegenes Schloss in der Schweiz ist da natürlich ein sicherer Unterschlupf.
Und diese Vorsicht hält bis heute an. Wie wir wissen, tummelt sich Fink nicht gerade oft im Biergarten herum.
Und den Eindruck hat auch der ehemalige Bürgermeister Dieter Meile.
Also er macht nicht einen lustigen Eindruck. Er ist auch nicht sehr gesellig. Er pflegt lieber das Gespräch mit einer Einzelperson als in einer Tischrunde.
In seiner Rolle als Bürgermeister im Wohnort von Fink war Meile als einer der wenigen Weinfeldner, aber trotzdem hin und wieder im Schloss des Milliardärs zu Gast. Auf ein Bier, versteht sich.
Wenn ich ihm im Schluss gesagt habe, Herr von Fink, jetzt trinken wir noch ein Bier, oder? Dann ist er aufgeblüht. Dann hat er so spezielle Krüge und dann habe ich mit ihm einen Krug Bier getrunken.
Scheint also ganz nett gewesen zu sein bei Fink im Schloss. Aber dann, ganz am Ende unseres Gesprächs, erzählt Meile uns noch etwas, das sich erstmal wie eine feuchtfröhliche Stammtischfantasie anhört.
Das hat er mir auch einmal gesagt, der Herr von Fink. Herr Meile, Bayern, Württemberg und die Schweiz, Vorarlberg könnten wir auch noch dazu nehmen, sollte man zusammenschließen. Das wäre die Wirtschaftsmacht in Europa. Und er hat recht.
Von diesem Traumland höre ich ehrlich gesagt zum ersten Mal.
Aber diese Art von Patriotismus deckt sich doch ganz gut mit den Parteien, die Fink im Laufe seines Lebens schon unterstützt hat.
Okay, stopp mal. Wir haben jetzt echt schon genug über Fink gehört. Über Fink, den Machtmenschen, der extreme Vorstellungen hat und ziemlich viel Geld, um diese umzusetzen. Wir sind jetzt schon hier in Weinfelden, wir schauen da jetzt vorbei und versuchen mit ihm zu reden.
Die Gegend um Finks Schloss herum ist verlassen. Wir laufen noch an einem Bauernhof vorbei, aber dann gibt es nur noch Wald und Felder. Von hier oben sehen wir Weinfelden im Tal liegen.
Wir gehen einen schmalen Forstweg den Hang hinunter. Eigentlich müsste das Schloss hier gleich sein.
Am Ende des Weges sehen wir es endlich. Es sieht aber eher aus wie eine Ritterburg mit dem Turm und dem Graben drumherum.
Und eine Zugbrücke hat der Fink auch noch.
Licht brennt keins, es scheint also niemand da zu sein.
Wir suchen die Klingel, doch dann stellt sich uns ein Mann in den Weg.
Mit einem breiten, aber eiskalten Lächeln kommt er näher. Er ist etwa Mitte 40, trägt ein Hemd und seine Haare liegen perfekt.
Wir fragen ihn, ob Herr von Fink zu Hause ist.
Aber er gibt uns zu verstehen, dass er uns nicht antworten wird. Spielt den Unwissenden.
Wir sollen froh sein, dass die Polizei gerade nicht hier ist. Und er will, dass wir ganz schnell abhauen.
Der Mann ist der Verwalter des Schlosses. Er kümmert sich um das Gebäude. Und er kümmert sich eben auch um unerwünschte Gäste.
Zu Fink will er natürlich nichts sagen.
Wir haben uns bei der Recherche durch das rechte Netzwerk um August von Fink gewühlt. Wir haben Verwandte abtelefoniert, Bekannte befragt, Mitarbeiter genervt.
Uns wurde klar, wie lange August von Fink tatsächlich schon an rechte Parteien spendet und welche Rolle die Firma Degussa dabei spielt. Wir sind tief eingedrungen in die libertären Ideologien im Degussa-Netz und haben uns mit AfD-Politikern getroffen. Das gesamte Netzwerk, die Verbindungen zwischen den verschiedenen Akteuren, manchmal hatten wir den Eindruck, da hängt ja wirklich jeder mit jedem zusammen. Was bleibt, sind viele Fragen. Eines wird uns immer klarer. Wir kommen an diesen Mann nicht heran. Nach wie vor nicht. Und das ist das Beunruhigende daran. Da ist ein Mann mit sehr viel Geld, der die Politik in Deutschland beeinflusst.
Fink ist jetzt schon über 90. Aber je mehr wir recherchiert haben, umso mehr haben wir gemerkt, um ihn als Einzelperson geht es gar nicht so sehr. Vielmehr geht es um das Netzwerk, das er sich aufgebaut hat und das System, das so etwas zulässt. Denn er ist nicht der Einzige. Menschen mit so viel Geld und dementsprechendem Einfluss gibt es viele. Menschen, die die Politik beeinflussen. Heimlich, aus dem Hintergrund. Ohne, dass sie sich vor irgendjemandem dafür rechtfertigen müssen. Wie auch August von Fink sich einfach zurückziehen kann und ein Phantom bleiben darf.
Wir haben keine Chance, Ihnen Fragen zu stellen. Dabei hätten wir so einige. Was bedeutet das für uns alle? Wer beeinflusst hier wen? Und wessen Interessen werden eigentlich durchgesetzt?
Und vor allem fragen wir uns, was bedeutet das für unsere Demokratie?
Das war Reich und Rechts, wie ein Milliardär Deutschland radikalisiert. Mein Name ist Lorenzo Gavarini.
Und ich bin Sophie Fichtner. Recherchiert haben Aaron Wörz, Friederike Weichner-Seri, Lisa Oppermann, Joschka Moravec, Mona Meixner, Pega Meggendorfer, Anna-Sophie Kühne, Christina Kobel, Nicolas Holl, Daniel Hinz, Lorenzo Gavarini und Sophie Fichtner. Den Sound produziert haben Joschka Moravec und Friederike Weichner-Seri. Joschka Moravec hat auch die Musik gemacht. Für die Gestaltung der Folgen waren Lisa Oppermann und Nicolas Holl verantwortlich. Die redaktionelle Leitung waren Diana Kollig und Julian Schmidt-Ferrand.